Der Tannenbaum von Hans Christian Andersen. Draußen im Wald stand solch ein hübsches Tannenbäumchen. Es hatte einen guten Platz, Sonne konnte es bekommen, Luft war genug da und ringsherum wuchsen viele größere Kameraden, Tannen und Föhren. Aber der kleine Tannenbaum war so erpicht darauf zu wachsen, er dachte nicht an die warme Sonne und an die frische Luft, er machte sich nichts aus den Bauernkindern, die gingen und schwatzten, wenn sie draußen waren, um Erdbeeren oder Himbeeren zu sammeln. Oft kamen sie mit einem ganzen Topf voll oder hatten Erdbeeren an einem Strohhalm aufgereiht. Dann setzten sie sich an den kleinen Baum und sagten, »Nein, wie hübsch klein der ist!« Das mochte der Baum gar nicht hören. Im Jahr darauf hatte er einen ordentlichen Schuss getan und wieder im Jahr darauf einen noch viel größeren. Denn bei einem Tannenbaum kann man immer an den vielen Absätzen, die er hat, erkennen, wie viele Jahre er gewachsen ist. Oh, wäre ich doch solch ein großer Baum wie die anderen, seufzte der kleine Baum. Dann könnte ich meine Zweige ringsum so weit ausbreiten und mit der Spitze in die weite Welt hinausschauen. Die Vögel würden dann Nester in meinen Zweigen bauen. Und wenn es wehte, könnte ich so vornehm nicken, gerade wie die anderen dort. Er hatte gar keine Freude am Sonnenschein, an den Vögeln oder den rötlichen Wolken, die morgens und abends über ihn hinsegelten. War es nun Winter und der Schnee ringsum lag funkelnd weiß, dann kam oft ein Hase hergesprungen und setzte gerade über den kleinen Baum hinweg. Oh, das war so ärgerlich! Aber zwei Winter gingen hin und im dritten war der Baum so groß, dass der Hase um ihn herumlaufen musste. Oh, wachsen, wachsen, groß und alt werden. Das war doch das einzig Herrliche in dieser Welt, dachte der Baum. Im Herbst kamen immer Holzhauer und fällten einige der größten Bäume. Dies geschah jedes Jahr und der junge Tannenbaum, der jetzt ganz gut herangewachsen war, zitterte dabei. Denn die großen, prächtigen Bäume fielen mit Krachen und Prasseln zur Erde. Die Zweige wurden ihnen abgehauen. Sie sahen ganz bloß, lang und schmal aus. Sie waren fast nicht wiederzuerkennen. Aber dann wurden sie auf Wagen gelegt und Pferde so zogen sie aus dem Wald hinaus von dannen. Wo sollten sie hin? Was stand ihnen bevor? Im Frühling, als die Schwalbe und der Storch kamen, fragte sie der Baum, »Wisst ihr nichts, wo sie hingeführt wurden? Seid ihr ihnen nicht begegnet?« Die Schwalben wussten nichts, aber der Storch sah nachdenklich aus, nickte mit dem Kopf und sagte, »Doch, ich glaube wohl. Ich bin vielen neuen Schiffen begegnet, als ich von Ägypten wegflog. Auf den Schiffen waren prächtige Mastbäume. Ich möchte sagen, dass die es waren, die rochen nach Tanne. Ich kann vielmals grüßen.« Die tragen den Kopf hoch, die tragen den Kopf hoch. Oh, wäre ich doch auch groß genug, um über das Meer hinzufliegen. Wie ist es eigentlich, dies Meer, wonach sieht es aus? Ja, das ist so weitläufig zu erklären, sagte der Storch und dann ging er. Freu dich deiner Jugend, sagten die Sonnenstrahlen, freu dich deines frischen Wachstums, des jungen Lebens, das in dir ist. Und der Wind küsste den Baum und der Tau weinte Tränen darüber hin, aber das verstand der Tannenbaum nicht. Wenn es auf Weihnachten ging, dann wurden ganz junge Bäume gefällt, Bäume, die oft nicht einmal so große oder in gleichem Alter wie dieser Tannenbaum waren, der weder Rast noch Ruhe hatte, sondern immer auf und davon wollte. Diese jungen Bäume, und es waren gerade die allerschönsten, behielten immer all ihre Zweige. Sie wurden auf Wagen gelegt und Pferde zogen sie aus dem Wald hinaus von dannen. »Wo sollen sie hin?« fragte der Tannenbaum. »Sie sind nicht größer als ich. Da war sogar einer, der war viel kleiner. Warum behalten sie all ihre Zweige? Wo fahren sie hin?« wir wissen es«, zwitscherten die Sperlinge. »Wir haben drunten in der Stadt zu den Fensterscheiben hineingeguckt. Wir wissen, wo sie hinfahren.« »Oh, sie kommen zur größten Pracht und Herrlichkeit, die man sich vorstellen kann.« Wir haben zu den Fenstern hineingeguckt und gesehen, dass sie mitten in der warmen Stube aufgepflanzt und mit herrlichen Sachen geschmückt werden. Vergoldeten Äpfeln, Honigkuchen, Spielzeug und vielen hundert Kerzen. Und dann, fragte der Tannenbaum und bebte an allen Zweigen, und dann, was geschieht dann? Ja, Mehr haben wir nicht gesehen. Es war unvergleichlich. Ob ich wohl auch dazu geboren bin, diesen glänzenden Weg zu gehen, jubelte der Baum. Das ist noch besser, als übers Meer zu fahren. Oh, wie ich vor Sehnsucht leide, wenn's doch Weihnachten wäre. Jetzt bin ich hoch und stattlich wie die anderen, die voriges Jahr weggeführt worden sind. Oh, wär ich erst auf dem Wagen, wär ich doch in der warmen Stube mit all der Pracht und Herrlichkeit und dann... Ja, dann kommt etwas noch Besseres, noch Schöneres. Wozu sollten sie mich sonst herausputzen? Da muss etwas noch Größeres, noch Herrlicheres kommen. Aber was, oh, ich leide, ich sehne mich, ich weiß selber nicht, wie mir ist. Freudig an mir, sagten die Luft und das Sonnenlicht, freudig deiner frischen Jugend draußen im Freien. Aber er freute sich gar nicht, er wuchs und wuchs, Winters und Sommers stand er grün, dunkelgrün stand er, wer ihn sah, sagte, das ist ein schöner Baum. Und um die Weihnachtszeit wurde er als erster von allen gefällt. Die Axt hieb tief ins Mark. Der Baum fiel mit einem Seufzer zur Erde. Er fühlte einen Schmerz, eine Ohnmacht. Er konnte gar keinen Gedanken an Glück haben. Er war betrübt, von der Heimat zu scheiden, von dem Fleck, wo er hervorgesprossen war. Er wusste ja, dass er niemals mehr die lieben alten Kameraden sehen werde. Die kleinen Büsche und Blumen ringsum, ja. Vielleicht nicht einmal die Vögel. Die Abreise war ganz und gar nicht angenehm. Der Baum kam erst wieder zu sich, als er im Hof abgeladen zusammen mit den anderen Bäumen einen Mann sagen hörte, »Der ist prächtig, keinen anderen nehmen wir.« Nun kamen zwei Diener in vollem Staat und trugen den Tannenbaum in einen großen, herrlichen Saal. Rings an den Wänden hingen Porträts, und neben dem großen Fliesenkachelofen standen große chinesische Vasen mit Löwen auf den Deckeln. Da gab es Schaukelstühle, seidenbezogene Sofas, große Tische voll mit Bilderbüchern und Spielzeug für 100 mal 100 Reichstaler. Wenigstens sagten die Kinder das. Und der Tannenbaum wurde in einen großen, mit Sand gefüllten Bottich eingepflanzt. Aber niemand konnte sehen, dass es ein Bottich war, denn er wurde rundum mit grünem Tuch behängt und stand auf einem großen bunten Teppich. Oh, wie der Baum bebte, was würde wohl jetzt geschehen? Sowohl Diener als Fräuleins machten sich daran und schmückten ihn. An die Zweige hängten sie kleine, aus Buntpapier ausgeschnittene Netze. Jedes Netz war mit Zuckerwerk gefüllt. Vergoldete Äpfel und Walnüsse hingen, als ob sie festgewachsen wären. Und über 100 rote, blaue und weiße Lichtlein wurden an den Zweigen festgesteckt. Puppen, die leibhaftig wie Menschen aussahen, so etwas hatte der Baum nie früher gesehen, schwebten im Grünen und zu alleroberst hoch droben an der Spitze wurde ein großer Stern aus Flittergold angebracht. Er war prächtig, ganz unvergleichlich prächtig. »Heut Abend«, sagten sie alle miteinander, »heut Abend wird er strahlen.« »Oh«, dachte der Baum, »wenn's doch Abend wäre, wären nur die Kerzen erst angezündet, und was dann wohl geschieht? Ob Bäume aus dem Wald kommen und mich anschauen, ob die Sperlinge ans die Fensterscheiben fliegen? Ob ich hier fest wachse und winters und sommers geschmückt stehen werde?« Ja, er wusste gut Bescheid, aber er hatte ordentlich Rindenweh vor lauter Sehnsucht. Und Rindenweh ist für einen Baum ebenso schlimm wie Kopfweh für uns andere. Nun wurden die Kerzen angezündet. Welcher Glanz, welche Pracht! Der Baum bebte dabei an allen Zweigen, so dass eine der Kerzen das Grün abbrannte, es senkte ordentlich. Gott bewahre, riefen die Fräuleins und löschten es in aller Eile. Nun getraute sich der Baum nicht mal mehr zu beben. Oh, es war grauslich. Er war so ängstlich, etwas von all seinem Staat zu verlieren. Er war ganz benommen von all dem Glanz. Und jetzt gingen beide Flügeltüren auf und eine Menge Kinder stürzten herein, als ob sie den ganzen Baum umwerfen wollten. Die älteren Leute kamen bedächtig hinten nach. Die Kleinen standen ganz stumm, aber nur einen Augenblick lang, dann jubelten sie wieder, dass es nur so widerhallte. Sie tanzten um den Baum herum und ein Geschenk nach dem anderen wurde abgepflückt. »Was machen Sie doch da?« dachte der Baum. »Was wird geschehen?« Und die Kerzen brannten gerade bis auf die Zweige hernieder. Und wenn eine niedergebrannt war, löschte man sie aus. Und dann erhielten die Kinder die Erlaubnis, den Baum zu plündern. Oh, sie stürzten auf ihn los, dass es in allen Zweigen knackte. Wäre er nicht mit Spitze und Goldstern an der Decke festgebunden gewesen, wäre er umgestürzt. Die Kinder tanzten mit ihrem prächtigen Spielzeug herum. Keiner blickte nach dem Baum, außer dem alten Kindermädchen. Das ging und zwischen die Zweige guckte. Aber das geschah nur, um zu sehen, ob nicht noch eine Feige oder ein Apfel vergessen worden war. Eine Geschichte, riefen die Kinder und zogen einen kleinen, dicken Mann zum Baum hin, und er setzte sich genau darunter. Dann sind wir im Grünen, sagte er, und dem Baum kann es ganz besonders gut tun, mitzuhören. Aber ich erzähle nur eine Geschichte. Wollt ihr die von Iwi der Awide hören oder die von Klumpedumpe, der die Treppe hinunterfiel und doch auf den Ehrenplatz kam und die Prinzessin erhielt? Iwi der Awide, schrien einige. Klumpedumpe, schrien andere. Es war ein Rufen und Schreien, nur der Tannenbaum schwieg ganz still und dachte, soll ich gar nicht mit dabei sein, gar nichts tun? Er war ja mit dabei gewesen, hatte getan, was er tun sollte. Und der Mann erzählte von Klumpedumpe, der die Treppe hinunterfiel und doch auf den Ehrenplatz kam und die Prinzessin erhielt. Und die Kinder klatschten in die Hände und riefen, erzählen, erzählen. Sie wollten auch Iwi der Awide haben, aber sie bekamen nur die Geschichte von Klumpedumpe. Der Tannenbaum stand ganz still und gedankenvoll. Nie hatten die Vögel im Wald so etwas erzählt. Klumpedumpe fiel die Treppe hinunter und bekam doch die Prinzessin. Ja, ja, so geht's zu in der Welt, dachte der Tannenbaum und glaubte, es sei wirklich, weil es so ein netter Mann war, der erzählte. Ja, ja, wer kann es wissen? Vielleicht falle ich auch die Treppe hinunter und bekomme eine Prinzessin. Und er freute sich darauf, am nächsten Tag mit Kerzen, Spielzeug, Gold und Früchten begleitet zu werden. Morgen werde ich nicht zittern, dachte er, ich will mich in all meiner Herrlichkeit recht freuen. Morgen werde ich wieder die Geschichte von Klumpedumpe hören und vielleicht auch dazu die von Iwi der Awide. Und der Baum stand die ganze Nacht still und gedankenvoll. Am Morgen kamen Knecht und Magd herein. Ha, jetzt fängt der Staat von neuem an, dachte der Baum. Aber sie schleppten ihn aus der Stube heraus, die Treppe hinan auf den Boden. Und dort, in einen dunklen Winkel, wo kein Tag schien, stellten sie ihn hin. Was soll das bedeuten, dachte der Baum. Was soll ich wohl hier zu schaffen haben? Was werde ich wohl hier zu hören bekommen? Und er lehnte sich an die Mauer und stand und dachte. Und dachte, und er hatte ausgiebig Zeit, denn Tag und Nächte gingen. Keiner kam dort hinauf, und als endlich einer kam, so geschah es, um ein paar große Kisten in den Winkel zu stellen. Der Baum stand ganz verborgen. Man sollte glauben, er sei rein vergessen worden. Jetzt ist es Winter draußen, dachte der Baum. Die Erde ist hart und mit Schnee bedeckt, die Menschen können mich nicht auspflanzen. Deshalb soll ich wohl bis zum Frühjahr hier in Geborgenheit stehen. Wie wohlbedacht das ist! Wie gut sind doch die Menschen, wenn es hier nur nicht so dunkel und so schrecklich einsam wäre. Nicht einmal ein kleiner Hase. Das war doch so vergnüglich draußen im Walde, wenn der Schnee lag und der Hase sprang vorbei, ja sogar, als er über mich hinwegsprang, aber das mochte ich damals nicht leiden. Hier oben ist es schrecklich einsam. Piep, piep, machte eine kleine Maus in diesem Augenblick und huschte hervor. Und dann kam noch eine kleine. Sie schnüffelten am Tannenbaum und schlüpften zwischen seine Zweige. Das ist eine grausliche Kälte, sagten die kleinen Mäuse. Sonst ist's paradiesisch, hier zu sein. Nicht wahr, du alter Tannenbaum? Ich bin gar nicht alt, sagte der Tannenbaum. Es gibt viele, die viel älter sind als ich. »Wo kommst du her?« fragten die Mäuse, »und was kannst du erzählen?« Sie war nun einmal so grauslich neugierig. »Erzähl uns doch vom schönsten Fleck auf Erden. Bist du dort gewesen?« »Bist du in der Speisekammer gewesen, wo die Käse auf dem Gestell liegen und Schinken unter der Decke hängen, wo man auf Talgkerzen tanzt und mager hineingeht und fett herauskommt?« »Die kenne ich nicht«, sagte der Baum, »aber den Wald kenne ich, wo die Sonne scheint und wo die Vögel singen.« Und dann erzählte er alles aus seiner Jugend. Und die kleinen Mäuschen hatten nie früher so etwas gehört. Und sie hörten eifrig zu und sagten, »Nein, was hast du viel gesehen? Wie glücklich du gewesen bist!« »Ich«, sagte der Tannenbaum und dachte darüber nach, was er selbst erzählte. Ja, im Grunde waren es ganz vergnügliche Zeiten. Aber dann erzählte er vom Weihnachtsabend, als er mit Kuchen und Kerzen geschmückt war. Oh, sagten die kleinen Mäuse, wie glücklich du gewesen bist, du alter Tannenbaum. Ich bin gar nicht alt, sagte der Baum. Es war ja doch in diesem Winter, dass ich aus dem Wald gekommen bin. Ich bin in meinen allerbesten Jahren, nur gesetzt im Wuchs. Wie herrlich du erzählst, sagten die kleinen Mäuse. Und in der nächsten Nacht kamen sie mit vier anderen kleinen Mäusen, die den Baum erzählen hören wollten. Und je mehr er erzählte, desto deutlicher erinnerte sich selbst an alles und fand, oh, es waren doch ganz vergnügliche Zeiten. Aber die können wiederkommen, die können wiederkommen. Klumpedumpe fiel die Treppe hinunter und bekam die Prinzessin. Vielleicht kann ich auch eine Prinzessin bekommen. Und dann dachte der Tannenbaum an solch eine kleine hübsche Birke, die draußen im Wald wuchs. Das war für den Tannenbaum eine wirklich herrliche Prinzessin. Wer ist Klumpedumpe? Fragten die kleinen Mäuse. Dann erzählte der Tannenbaum das ganze Märchen. Er konnte sich an jedes einzelne Wort erinnern. Und die kleinen Mäuse waren daran, vor lauter Vergnügen bis in die Spitze des Baums zu springen. In der nächsten Nacht kamen noch viel mehr Mäuse und am Sonntag kamen sogar zwei Ratten. Aber die sagten, die Geschichte sei nicht lustig und das betrübte die kleinen Mäuse, denn jetzt gefiel sie ihnen auch noch weniger gut. »Können Sie nur die eine Geschichte?« fragten die Ratten. »Nur die eine«, antwortete der Baum. »Die habe ich an meinem glücklichsten Abend gehört, aber damals dachte ich nicht daran, wie glücklich ich war.« »Das ist eine überaus erbärmliche Geschichte. Können Sie keine mit Speck und Talgkerzen, keine Speisekammergeschichten?« »Nein«, sagte der Baum. »Ja, dann bedanken wir uns dafür«, antworteten die Ratten und verschwanden nach Hause. Die kleinen Mäuse blieben zuletzt auch weg. Und da seufzte der Baum. »Es war doch ganz nett, als sie um mich herum saßen, die munteren Mäuschen, und hörten, was ich erzähle. Nun ist doch das vorbei. Aber ich werde daran denken, mich zu vergnügen, wenn ich nun wieder hervorgeholt werde.« »Aber wann geschah das?« »Doch, es war in einer Morgenstunde. Da kamen Leute und rumorten auf dem Boden. Die Kisten wurden beiseite geschoben. Der Baum wurde hervorgezogen. Sie warfen ihn gewiss etwas hart auf den Fußboden. Aber gleich schleppte ihn ein Knecht nach der Treppe hin, wo der Tag hereinschien.« »Ah, nun beginnt das Leben wieder«, dachte der Baum. Er fühlte die frische Luft, den ersten Sonnenstrahl, und jetzt war er draußen im Hof. Alles ging so geschwind. Der Baum vergaß ganz, sich selbst anzuschauen. Es gab rundherum so viel zu sehen. Der Hof stieß an einen Garten, und alles blühte darin. Die Rosen hingen so frisch und duftend über die kleinen Gitter. Die Linden blühten, und die Schwalben flogen umher und sagten, »Quirrevit, mein Mann ist gekommen.« Aber es war nicht der Tannenbaum, den sie meinten. »Nun werde ich leben«, jubelte er und breitete seine Zweige weit aus. Ach, die waren alle welk und verdorrt, im Winkel zwischen Unkraut und Nesseln. Da war es, wo er lag. Der Stern von Goldpapier saß noch oben in der Spitze und glänzte im klarsten Sonnenlicht. Im Hof spielten ein paar der lustigen Kinder, die Weihnachten um den Baum herumgetanzt und so froh darüber gewesen waren. Eines der Kleinsten fuhr drauf los und riss den Goldstern ab. »Sieh, was da noch an dem ekligen alten Weihnachtsbaum sitzt«, sagte es und trampelte auf den Zweigen, dass sie unter seinen Stiefeln knackten. Und der Baum sah all die Blumenpracht und Frische im Garten. Er sah sich selbst an und er wünschte, er wäre in seinem dunklen Winkel auf dem Boden geblieben. Er dachte an seine frische Jugend im Walde, an den lustigen Weihnachtsabend und an die kleinen Mäuse, die so froh der Geschichte von Klumpedumpe gelauscht hatten. »Vorbei, vorbei«, sagte der arme Baum. »Hätt ich mich doch gefreut, dass ich es konnte. Vorbei, vorbei.« Und der Knecht kam und hackte den Baum in kleine Stücke. Ein ganzes Bündel lag da. Herrlich loderte er auf unter dem großen Wasserkessel und er seufzte so tief. Jeder Seufzer war wie ein kleiner Schuss. Deshalb liefen die Kinder beim Spielen herein und hockten sich vors Feuer, sahen hinein und riefen Piff, Paff bei jedem Knall. Es war ein tiefer Seufzer. dachte der Baum an einen Sommertag im Walde, eine Winternacht draußen, wenn die Sterne schienen. Er dachte an Weihnachtsabend und Klumpedumpe, das einzige Märchen, das er gehört hatte und erzählen konnte. Und dann war der Baum ausgebrannt. Die Knaben spielten im Hof und der Kleinste hatte den Goldstern auf der Brust, den der Baum an seinem glücklichsten Abend getragen hatte. Nun war der vorbei. Und mit dem Baum war's vorbei. Und mit der Geschichte dazu. Vorbei, vorbei. Und so geht es mit allen Geschichten. Der Eisenhans. Es war einmal ein König, der hatte einen großen Wald bei seinem Schloss. Darin lief Wild aller Art herum. Zu einer Zeit schickte ein Jäger hinaus, der sollte ein Reh schießen, aber er kam nicht wieder. »Vielleicht ist ihnen ein Unglück zugestoßen«, sagte der König und schickte die folgenden Tage zwei andere Jäger hinaus, die sollten ihn aufsuchen. Aber die blieben auch weg. Da ließ er am dritten Tag all seine Jäger kommen und sprach, »Streift durch den Wald und lasst nicht ab, bis ihr sie alle drei gefunden habt.« Aber auch von diesen kam keiner wieder heim, und von der Meute Hunde, die sie mitgenommen hatten, ließ sich keiner wieder sehen. Von der Zeit an wollte sich niemand mehr in den Wald wagen, und er lag da in tiefer Stille und Einsamkeit, und man sah nur zuweilen einen Adler oder Habicht darüber hinfliegen. Das dauerte viele Jahre, da meldete sich ein fremder Jäger bei dem König, suchte eine Versorgung und erbot sich, in den gefährlichen Wald zu gehen. Der König aber wollte seine Einwilligung nicht geben und sprach, »Es ist nicht geheuer darin. Ich fürchte, es geht dir nicht besser als den anderen und du kommst nicht wieder heraus.« Der Jäger antwortete, »Herr, ich will's auf meine Gefahr wagen. Von Furcht weiß ich nichts.« Der Jäger begab sich also mit seinem Hund in den Wald. Es dauerte nicht lang, so geriet der Hund einem Wild auf die Fährte und wollte hinter ihm her. Kaum aber war er ein paar Schritte gelaufen, so stand er vor einem tiefen Pfuhl, konnte nicht weiter, und ein nackter Arm streckte sich aus dem Wasser, packte ihn und zog ihn hinab. Als der Jäger das sah, ging er zurück und holte drei Männer, die mussten mit Eimern kommen und das Wasser ausschöpfen. Als sie auf den Grund sehen konnten, so lag da ein wilder Mann, der braun am Leib war, wie rostiges Eisen, und dem die Haare über das Gesicht bis zu den Knien herabhingen. Sie banden ihn mit Stricken und führten ihn fort in das Schloss. Da war große Verwunderung über den wilden Mann. Der König aber ließ ihn in einen eisernen Käfig auf seinen Hof setzen und verbot bei Lebensstrafe, die Türe des Käfigs zu öffnen, und die Königin musste den Schlüssel selbst in Verwahrung nehmen. Von nun an konnte ein jeder wieder mit Sicherheit in den Wald gehen. Der König hatte einen Sohn von 8 Jahren, der spielte einmal auf dem Hof und bei dem Spiel fiel ihm sein goldener Ball in den Käfig. Der Knabe lief hin und sprach, »Gib mir meinen Ball heraus.« »Nicht eher«, antwortete der Mann, »als bis du mir die Türe aufgemacht hast.« »Nein«, sagte der Knabe, »das tue ich nicht. Das hat der König verboten«, und lief fort. Am anderen Tag kam er wieder und forderte seinen Ball. Der wilde Mann sagte, »Öffne meine Türe.« Aber der Knabe wollte nicht. Am dritten Tag war der König auf die Jagd geritten. Da kam der Knabe nochmals und sagte, »Wenn ich auch wollte, ich kann die Tür nicht öffnen, ich hab den Schlüssel nicht.« Da sprach der wilde Mann, »Er liegt unter dem Kopfkissen deiner Mutter, du kannst ihn holen.« Der Knabe, der seinen Ball wieder haben wollte, schlug alles Bedenken in den Wind und brachte den Schlüssel herbei. Die Türe ging schwer auf und der Knabe klemmte sich den Finger. Als sie offen war, trat der wilde Mann heraus, gab ihm den goldenen Ball und eilte hinweg. Dem Knaben war Angst geworden, er schrie und rief ihm nach, »Ach, wilder Mann, geh nicht fort, sonst bekomme ich Schläge.« Der wilde Mann kehrte um, hob ihn auf, setzte ihn auf seinen Nacken und ging mit schnellen Schritten in den Wald hinein. Als der König heimkam, bemerkte er den leeren Käfig. und fragte die Königin, wie das zugegangen wäre. Sie wusste nichts davon, suchte den Schlüssel, aber er war weg. Sie rief den Knaben, aber niemand antwortete. Der König schickte Leute aus, die ihn auf dem Feld suchen sollten, aber sie fanden ihn nicht. Da konnte er leicht erraten, was geschehen war, und es herrschte große Trauer an dem königlichen Hof. Als der wilde Mann wieder in den finsteren Wald angelangt war, so setzte er den Knaben von den Schultern herab und sprach zu ihm: »Vater und Mutter siehst du nicht wieder, aber ich will dich bei mir behalten, denn du hast mich befreit und ich habe Mitleid mit dir. Wenn du alles tust, was ich dir sage, so sollst du es gut haben. Schätze und Gold habe ich genug und mehr als jemand in der Welt.« Er machte dem Knaben ein Lager von Moos, auf dem er einschlief, und am anderen Morgen führte ihn der Mann zu einem Brunnen und sprach: »Siehst du, der Goldbrunnen ist hell und klar wie Kristall. Du sollst dabei sitzen und Acht haben, dass nichts hineinfällt, sonst ist er verunehrt. Jeden Abend komme ich und sehe, ob du mein Gebot befolgt hast.« Der Knabe setzte sich an den Rand des Brunnens, sah, wie manchmal ein goldener Fisch, manchmal eine goldene Schlange sich darin zeigte, und hatte Acht, dass nichts hineinfiel. Als er so saß, schmerzte ihn einmal der Finger so heftig, dass er ihn unwillkürlich in das Wasser steckte. Er zog ihn schnell wieder heraus, sah aber, dass er ganz vergoldet war, und wie große Mühe er sich gab, das Gold wieder abzuwischen, es war alles vergeblich. Abends kam der Eisenhans zurück, sah den Knaben an und sprach: »Was ist mit dem Brunnen geschehen?« »Nichts, nichts«, antwortete er und hielt den Finger auf den Rücken, dass er ihn nicht sehen sollte. Aber der Mann sagte: »Du hast den Finger in das Wasser getaucht. Diesmal mag's hingehen, aber hüte dich, dass du nicht wieder etwas hineinfallen lässt.« Am frühesten Morgen saß er schon beim Brunnen und bewachte ihn. Der Finger tat ihm wieder weh und er fuhr damit über seinen Kopf. Da fiel unglücklicherweise ein Haar herab in den Brunnen. Er nahm es schnell heraus, aber es war schon ganz vergoldet. Der Eisenhans kam und wusste schon, was geschehen war. »Du hast ein Haar in den Brunnen fallen lassen«, sagte er. »Ich will's dir noch einmal nachsehen, aber wenn's zum dritten Mal geschieht, so ist der Brunnen entehrt und du kannst nicht länger bei mir bleiben.« Am dritten Tag saß der Knabe am Brunnen und bewegte den Finger nicht, wenn er ihm noch so weh tat. Aber die Zeit ward ihm lang, und er betrachtete sein Angesicht, das auf dem Wasserspiegel stand. Und als er sich dabei immer mehr beugte und sich recht in die Augen sehen wollte, so fielen ihm seine langen Haare von den Schultern herab in das Wasser. Er richtete sich schnell in die Höhe, aber das ganze Haupthaar war schon vergoldet und glänzte wie die Sonne. Ihr könnt denken, wie der arme Knabe erschrak. Er nahm sein Taschentuch und band es um den Kopf, damit es der Mann nicht sehen sollte. Als er kam, wusste er schon alles und sprach: »Binde das Tuch auf.« Da quollen die goldenen Haare hervor und der Knabe mochte sich entschuldigen, wie er wollte, es half ihm nichts. »Du hast die Probe nicht bestanden und kannst nicht länger hier bleiben. Geh hinaus in die Welt, da wirst du erfahren, wie die Armut tut. Aber weil du kein böses Herz hast und ich's gut mit dir meine, so will ich dir eins erlauben. Wenn du in Not gerätst, so geh zu dem Wald und rufe: Eisenhans, dann will ich kommen und dir helfen. Meine Macht ist groß, größer als du denkst, und Gold und Silber habe ich im Überfluss.« Da verließ der Königssohn den Wald und ging über gebahnte und ungebahnte Wege immer zu, bis er zuletzt in eine große Stadt kam. Er suchte da Arbeit, aber er konnte keine finden und hatte auch nichts erlernt, womit er sich hätte forthelfen können. Endlich ging er in das Schloss und fragte, ob sie ihn behalten wollten. Die Hofleute wussten nicht, wozu sie ihn brauchen sollten, aber sie hatten Wohlgefallen an ihm und hießen ihn bleiben. Zuletzt nahm ihn der Koch in den Dienst und sagte, er könne Holz und Wasser tragen und die Asche zusammenkehren. Einmal, als gerade kein anderer zur Hand war, hieß der Koch ihn die Speisen zur königlichen Tafel tragen. Da er aber seine goldenen Haare nicht sehen lassen wollte, so behielt er sein Hütchen auf. Dem König war so etwas noch nicht vorgekommen und er sprach: »Wenn du zur königlichen Tafel kommst, musst du deinen Hut abziehen.« »Ach, Herr«, antwortete er, »ich kann nicht, ich habe einen bösen Grind auf dem Kopf.« Da ließ der König einen Koch herbeirufen, schalt ihn und fragte, wie er einen solchen Jungen hätte in seinen Dienst nehmen können, er solle ihn gleich fortjagen. Der Koch aber hatte Mitleiden mit ihm und vertauschte ihn mit dem Gärtnerjungen. Nun musste der Junge im Garten pflanzen und begießen, hacken und graben und Wind und böses Wetter über sich ergehen lassen. Einmal im Sommer, als er allein im Garten arbeitete, war der Tag so heiß, dass er sein Hütchen abnahm und die Luft ihn kühlen sollte. Wie die Sonne auf das Haar schien, glitzerte und blitzte es, dass die Strahlen in das Schlafzimmer der Königstochter fielen und sie aufsprang, um zu sehen, was das wäre. Da erblickte sie den Jungen und rief ihn an, »Junge, bring mir einen Blumenstrauß.« Er setzte in aller Eile sein Hütchen auf, brach wilde Feldblumen ab und band sie zusammen. Als er damit die Treppe hinaufstieg, begegnete ihm der Gärtner und sprach, »Wie kannst du der Königstochter einen Strauß von schlechten Blumen bringen? Geschwind hol andere und such die schönsten und seltensten aus.« »Ach nein«, antwortete der Junge, »die Wilden riechen kräftiger und werden ihr besser gefallen.« Als er in ihr Zimmer kam, sprach die Königstochter, »Nimm dein Hütchen ab, es ziemt sich nicht, dass du ihn vor mir aufbehältst.« Er antwortete wieder, »Ich darf nicht, ich habe einen grindigen Kopf.« Sie griff aber nach dem Hütchen und zog es ab, da rollten seine goldenen Haare auf die Schultern herab, dass es prächtig anzusehen war. Er wollte fortspringen, aber sie hielt ihn am Arm und gab ihm eine Handvoll Dukaten. Er ging damit fort, achtete aber des Goldes nicht, sondern er brachte es dem Gärtner und sprach, »Ich schenke es deinen Kindern, die können damit spielen.« Den anderen Tag rief ihn die Königstochter abermals zu, er solle ihr einen Strauß Feldblumen bringen. Und als er damit eintrat, grapschte sie gleich nach seinem Hütchen und wollte es ihm wegnehmen, aber er hielt es mit beiden Händen fest. Sie gab ihm wieder eine Handvoll Dukaten, aber er wollte sie nicht behalten und gab sie dem Gärtner zum Spielwerk für seine Kinder. Den dritten Tag ging's nicht anders, sie konnte ihm sein Hütchen nicht wegnehmen und er wollte ihr Gold nicht. Nicht lange danach ward das Land mit Krieg überzogen. Der König sammelte sein Volk und wusste nicht, ob er dem Feind, der übermächtig war und ein großes Heer hatte, Widerstand leisten könne. Da sagte der Gärtnerjunge, »Ich bin herangewachsen und will mit in den Krieg ziehen, gib mir nur ein Pferd.« Die anderen lachten und sprachen, »Wenn wir fort sind, such dir eins, wir wollen dir eins im Stall zurücklassen.« Als sie ausgezogen waren, ging er in den Stall und zog das Pferd heraus. Es war an einem Fuß lahm und hinkelte, »Hunkepus, Hunkepus.« Dennoch setzte er sich auf und ritt fort nach dem dunklen Wald. Als er an den Rand desselben gekommen war, rief er dreimal, »Eisenhans!« So laut, dass es durch die Bäume schallte. Gleich darauf erschien der wilde Mann und sprach, »Was verlangst du?« »Ich verlange ein starkes Ross, denn ich will in den Krieg ziehen. Das sollst du haben und noch mehr, als du verlangst.« Dann ging der wilde Mann in den Wald zurück und es dauerte nicht lang. So kam ein Stallknecht aus dem Wald und führte ein Ross herbei. Das schnaubte aus den Nüstern und war kaum zu bändigen. Und hinterher folgte eine große Schar Kriegsvolk, ganz in Eisen gerüstet und ihre Schwerter blitzten in der Sonne. Der Jüngling übergab dem Stallknecht sein dreibeiniges Pferd, bestieg das andere und ritt vor der Schar her. Als er sich dem Schlachtfeld näherte, war schon ein großer Teil von des Königs Leuten gefallen, und es fehlte nicht viel, so mussten die übrigen weichen. Da jagte der Jüngling mit seiner eisernen Schar heran, fuhr wie ein Wetter über die Feinde und schlug alles nieder, was sich ihm widersetzte. Sie wollten fliehen, aber der Jüngling saß ihnen auf dem Nacken und er ließ nicht ab, bis kein Mann mehr übrig war. Statt aber zu dem König zurückzukehren, führte er seine Schar auf Umwegen wieder zu dem Wald und rief den Eisenhans heraus. »Was verlangst du?« fragte der wilde Mann. »Nimm dein Ross und deine Schar zurück und gib mir mein dreibeiniges Pferd wieder.« Es geschah alles, was er verlangte, und er ritt auf seinem dreibeinigen Pferd heim. Als der König wieder in sein Schloss kam, ging ihm seine Tochter entgegen und wünschte ihm Glück zu seinem Sieg. »Ich bin es nicht, der den Sieg davongetragen hat«, sprach er, »sondern ein fremder Ritter, der mir mit seiner Schar zu Hilfe kam.« Die Tochter wollte wissen, wer der fremde Ritter wäre, aber der König wusste es nicht und sagte, »Er hat die Feinde verfolgt und ich habe ihn nicht wiedergesehen.« Sie erkundigte sich bei dem Gärtner nach seinem Jungen. Der lachte aber und sprach, Eben ist er auf seinem dreibeinigen Pferd heimgekommen und die anderen haben gespottet und gerufen, da kommt unser Hungepus wieder an. Sie fragten auch, hinter welcher Hecke hast du dabei gelegen und geschlafen? Er sprach aber, ich habe das Beste getan und ohne mich wäre es schlecht gegangen. Da ward er noch mehr ausgelacht. Der König sprach zu seiner Tochter, ich will ein großes Fest ansagen lassen, das 3 Tage währen soll, und du sollst einen goldenen Apfel werfen. Vielleicht kommt der Unbekannte heraus. Als das Fest verkündigt war, ging der Jüngling hinaus zu dem Wald und rief den Eisenhans. Was verlangst du? Fragte er. Dass ich den goldenen Apfel der Königstochter fange. Es ist so gut, das hättest du ihn schon, sagte der Eisenhans. Du sollst doch eine rote Rüstung dazu haben und auf einem stolzen Fuchs reiten. Als der Tag kam, sprengte der Jüngling heran, stellte sich unter die Ritter und ward von niemandem erkannt. Die Königstochter trat hervor und warf den Rittern einen goldenen Apfel zu, aber keiner fing ihn als er allein, aber sobald er ihn hatte, jagte er davon. Am 2. Tag hatte ihn Eisenhans als Waisenritter ausgerüstet und ihm einen Schimmel gegeben. Abermals fing er allein den Apfel, weilte aber keinen Augenblick, sondern jagte damit fort. Der König ward bös und sprach, das ist nicht erlaubt, er muss von mir erscheinen und seinen Namen nennen. Er gab den Befehl, wenn der Ritter, der den Apfel gefangen habe, sich wieder davon machte, so solle man ihm nachsetzen und, wenn er nicht gutwillig zurückkehrte, auf ihn hauen und stechen. Am 3. Tag erhielt er vom Eisenhans eine schwarze Rüstung und einen Rappen und fing auch wieder den Apfel. Als er aber damit fortjagte, verfolgten ihn die Leute des Königs. Und einer kam ihm so nah, dass er mit der Spitze des Schwerts ihm das Bein verwundete. Er entkam ihnen jedoch, aber sein Pferd sprang so gewaltig, dass der Helm ihm vom Kopf fiel und sie konnten sehen, dass er goldene Haare hatte. Sie ritten zurück und meldeten dem König alles. Am anderen Tag fragte die Königstochter den Gärtner nach seinem Jungen. Er arbeitet im Garten, der wunderliche Kauz ist auch bei dem Fest gewesen und er ist gestern Abend wiedergekommen. Er hat auch meinen Kindern 3 goldene Äpfel gezeigt, die er gewonnen hat. Der König ließ ihn vor sich fordern und er erschien und hatte wieder sein Hütchen auf dem Kopf. Aber die Königstochter ging auf ihn zu und nahm es ihm ab. Und da fielen seine goldenen Haare über die Schultern und er war so schön, dass alle erstaunten. Bist du der Ritter gewesen, der jeden Tag zu dem Fest gekommen ist, immer in einer anderen Farbe, und der die 3 goldenen Äpfel gefangen hat, fragte der König. Ja, antwortete er, und da sind die Äpfel, holte sie aus seiner Tasche und reichte sie dem König. Wenn ihr noch mehr Beweise verlangt, so könnt ihr die Wunde sehen, die mir eure Leute geschlagen haben, als sie mich verfolgten. Aber ich bin auch der Ritter, der euch zum Sieg über die Feinde geholfen hat. Wenn du solche Taten verrichten kannst, bist du kein Gärtnerjunge. Sag mir, wer ist dein Vater? Mein Vater ist ein mächtiger König und Goldes habe ich die Fülle und so viel ich nur verlange. Ich sehe wohl, sprach der König. Ich bin dir Dank schuldig. Kann ich dir etwas zu Gefallen tun? Ja, antwortete er, das könnt ihr wohl, gebt mir eure Tochter zur Frau. Da lachte die Jungfrau und sprach, der macht keine Umstände, aber ich habe schon an seinen goldenen Haaren gesehen, dass er kein Gärtnerjunge ist, ging dann hin und küsste ihn. Zu der Vermählung kam sein Vater und seine Mutter und waren in großer Freude, denn sie hatten schon alle Hoffnung aufgegeben, ihren lieben Sohn wiederzusehen. Und als sie an der Hochzeitstafel saßen, da schwieg auf einmal die Musik, die Türen gingen auf und ein stolzer König trat herein mit großem Gefolge. Er ging auf den Jüngling zu, umarmte ihn und sprach, »Ich bin der Eisenhans und war in einen wilden Mann verwünscht, aber du hast mich erlöst. Alle Schätze, die ich besitze, die sollen dein Eigentum sein.«